Hey, willkommen im Podcast MedizinpionierInnen. Hier erwarten dich neue Perspektiven und inspirierende Einblicke in außergewöhnliche und kreative Karrierewege in der Medizin. Mein Name ist Lilly und ich spreche hier mit ÄrztInnen, die von ihrem Weg berichten. Lass dich inspirieren und ganz viel Spaß bei dieser Episode. So, willkommen zur heutigen Episode. Ich habe hier zur Gast Frau Fitkau Tönnesmann. Sie ist unter anderem Anästhesistin und Psychotherapeutin und noch viele Dinge mehr. Schön, dass wir es geschafft haben. Ich sitze hier gerade bei ihr zu Hause. Danke für die Einladung.
Ja, ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt.
Danke auch für die Einladung.
Ja, ich habe sie auf ganz lustigem Wege gefunden. Ich bin ja vor kurzem über die Pessotherapie gestolpert und habe dann einfach für den Podcast bundesweit nach ÄrztInnen gesucht, die auch Pessotherapie anbieten. Und ihr Lebenslauf war da irgendwie der allerspannendste. Und dann habe ich einfach ganz spontan eine E-Mail geschrieben. Und da kam eine sehr süße Antwort zurück, verdutzt und freudig.
Ja.
Haben Sie meine Nachricht gelesen?
Ja.
Das fand ich sehr schön. Genau, ich dachte, wir gehen einfach chronologisch den Lebensweg entlang. Mit einigen Schlaufen gerne. Wieso haben Sie denn überhaupt Medizin studiert? Kommen Sie aus einer Ärztefamilie?
Nein. In meiner Familie gibt es überwiegend Lehrer. Und als ich meinem Vater eröffnet habe, dass ich vielleicht überlege, doch Biologin zu werden, so wie er, weil ich einfach keinen Studienplatz bekommen habe. Ich habe 2 Jahre auf meinen Studienplatz gewartet. Ich komme ja aus den sehr geburtenstarken Jahrgängen. Hat er zu mir gesagt, weißt du, Tochter, studier was Einfaches, studier Medizin.
Das ist eine richtige Lehrerantwort.
Nein, nein, er war Biologe, er war kein Lehrer, aber überwiegend so meine Cousinen, Cousins sind alle Lehrer geworden, aber in meiner Familie sind wir 3 Ärzte. 2 meiner Brüder sind Ärzte geworden und ich auch. Und meine Schwester ist Juristin und die hat immer gesagt, sie vertritt dann unsere Patienten, die wir schlecht behandelt haben. Also Sie merken schon, eine sehr liebenswürdige Familie.
Ich sehe schon.
Viel wilder Humor.
Ja, okay. Und das Medizinstudium, haben Sie sich da sehr beheimatet gefühlt?
Ich bin die älteste von 6 Geschwistern. Und irgendwie war ich diejenige, die immer die Pflaster hatte.
Ja.
Und ich habe nach dem Abitur auch in der Altenpflege gearbeitet und habe damit auch letztlich mein Medizinstudium mir finanziert. Zusätzlich zu einem Stipendium. Und ja, ich denke, das hat mich bestärkt, Medizin zu studieren. Und vor allen Dingen auch, mich mit dem Thema Schmerz zu befassen.
Mhm. Ich sehe schon, als sehr früh waren ehrlich gesagt so die ersten Überlegungen schon da. Seelsorge, Schmerzen, alte Menschen. Also so sehr vieles findet sich ja dann später nochmal wieder.
Ja, es findet sich wieder und meine größte Überraschung war eigentlich jetzt in den letzten Jahren, als ich ja nochmal einen großen Schwenk gemacht habe und nochmal ganz andere Arbeit begonnen habe, dass ich sehr, sehr gerne mit jungen Menschen arbeite. Und das war die große Überraschung eigentlich, als ich vor 11 Jahren nochmal als Assistenzärztin in die Psychiatrie gegangen bin.
Vor 11 Jahren war das?
Ja, das war vor 11 Jahren. Das war 2013.
Ah, das heißt, Sie haben 2 Facharzttitel?
Nein, ich habe gedacht, ich mache noch einen Facharzt für Psychiatrie. Aber da hat dann, ja, war mein Leben etwas turbulent. Ein Jahr, nachdem ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, ist mein Mann gestorben. Und ich habe ihn dann eben auch zu Hause gepflegt. Und das ist nicht so auf Anklang gestoßen in der Klinik, in der ich gearbeitet habe, leider. Und damit hatte ich dann auf einmal keinen Facharztvertrag mehr. Und dann habe ich beschlossen, ich werde nur in Anführungsstrichen Psychotherapeutin und war aber sehr glücklich, dass ich dieses Jahr Psychiatrie gemacht hatte. Da war ich ein Jahr lang in der Krisenintervention und alles in allem war ich auch sehr, sehr gerne in dem Krankenhaus. Ich denke, da ja, war irgendwie viel Tohuwabohu damals, was gar nicht so viel mit mir zu tun hatte, dass das so ein Stück unglücklich auseinandergegangen ist. Aber ich habe da viel gelernt. Und ich denke auch eine gute Basis gekriegt für mein psychotherapeutisches Arbeiten.
Bestimmt. Dann sind Sie ja erstmal nach dem Studium aber in die Anästhesie.
Naja, erstmal bin ich, ich bin in die Anästhesie gegangen, genau. Ich habe geschwankt zwischen Psychiatrie, Dermatologie und Anästhesie. Und ich habe dann gedacht, naja, Anästhesie ist ein übersichtliches Fach. Kann man sogar Teilzeit arbeiten? Ich hatte einfach die Idee, dass ich eine größere Familie auch haben möchte und Kinder. Und habe gedacht, das lässt sich vielleicht alles unter einen Hut kriegen. Mein Mann, den ich kennengelernt hatte und geheiratet hatte, war etwas älter als ich. Und hatte dann, als ich mit dem Facharzt begonnen habe, mit der Facharztausbildung, hatte der seine erste Professur. Und von daher habe ich mich da so ein Stückchen einfach zugeordnet und habe geguckt, was ich für mich so hinkriege. Und sagen wir mal, aber was mich fasziniert hat an der Anästhesie war, ich habe das PJ-Tertial in Amerika gemacht, in der Anästhesie in New York. Und da durften wir sehr viel selber machen, erstaunlich viel. Also wir hatten immer einen Oberarzt, der auf uns aufgepasst hat, meine Freundin und mich. Und wir hatten unseren eigenen OP. Wir haben selber die Narkosen gemacht unter Anleitung. Und ich habe da eben sehr viel von einem Hindu und von einem Sikh gelernt. Und ich fand es faszinierend, wie unterschiedlich Menschen einschlafen und aufwachen, auch wenn man immer dieselben Medikamente nimmt. Und habe gedacht, naja, irgendwie hat das auch noch was mit den Menschen selber zu tun. Also ich fand es einfach faszinierend, Menschen für einen begrenzten Zeitpunkt zur Seite zu stehen, einschlafen, aufwachen und durch eine Situation durchzubegleiten und aber dann auch ein gutes Ende zu haben, ja, von der Arbeit her. Und also das habe ich auch nie bereut, dass ich Anästhesie gelernt habe und dann auch als Notärztin gearbeitet habe, Intensivmedizin.
Und das Tertial in New York, also meiner Erfahrung nach ist es gar nicht so einfach in den USA einen PJ-Platz zu bekommen oder umzusetzen aus verschiedenen Gründen. Wie haben Sie das gemacht?
Ich hatte eine Verbindung über meinen Vater zu einem Chirurgen, dessen Frau Biologin war. Und der hat mich da unterstützt. Und ich hatte dann aber riesengroßes Glück. Es war ein enorm aufgeschlossener, sehr freundlicher Dekan dort, der das unterstützt hat, dass ausländische Studierende nach Amerika kommen. Und es war dann auch ein sehr aufgeschlossenes und freundliches Krankenhaus. Und das große Glück war, dass wir uns Anästhesie ausgesucht hatten. Denn in der Anästhesie haben sie keine Internships. Also das heißt, sind wir uns nicht mit anderen Studierenden auf die Füße getreten. Und sie hatten wenig Assistenzärzte. Das war auch noch unser Glück. Und die Oberärztin, die zuständig war für die Assistenzärzte, hat irgendwann mal dann gesagt, man unterschätzt Studierende, wollt ihr einen eigenen OP? Und das war dann diese schöne Erfahrung, dass Oberärzte lieber auf uns aufgepasst haben, als alleine in Ruhe ihre Narkosen gemacht haben. Und ja, und was auch erstaunlich war, was ich so aus Deutschland nicht kannte, war die Frage jeden Morgen, what about your reading? What did you learn yesterday? Also es war so ein sehr, sehr, ein sehr ehrliches Interesse auch daran, uns auszubilden, beziehungsweise uns Wissen zu vermitteln.
Und dadurch kam dann auch so vielleicht diese Gewissheit, in die Anästhesie danach zu gehen?
Ja, also das hat mich sehr bestärkt.
Ja.
Und sagen wir mal, dass ich in die Anästhesie auch gegangen bin, hatte auch mit was damit zu tun, dass ich ja die ganze Zeit in der Altenpflege gearbeitet habe und ich gedacht habe, wenn man Ärztin wird, dann muss man auch irgendwie Leben retten können. Also das heißt, ich wollte einfach wissen, wie man vernünftig Zugänge legt, wie man intubiert, wie man beatmet, wie man mit Notfällen umgeht. Und deswegen bin ich auch da in das PJ-Tertial Anästhesie gegangen. Und dann war ich eben ganz erstaunt, wie befriedigend ich die Arbeit auch fand.
Das war dann eine 100% Stelle?
Ja, ich hab an der LMU, im Klinikum Großhadern, habe ich meine AIP-Stelle ich denke, viel Glück bekommen und habe dort mein AIP gehabt und bin dann nach Bonn, weil mein Mann da seine Stelle hatte. Und da war ich ein bisschen naiv, weil ich gesagt habe, ich finde selber eine Stelle. Ich habe auch selber eine Stelle gefunden, aber ich habe erst später begriffen, dass man sich auch helfen lassen darf, wenn es um eine Stellensuche geht. Und mein damaliger Chef in Großhadern hätte mich wohl auch unterstützt, dass ich in Bonn an die Uni gekommen wäre. Aber ich hatte irgendwie nicht so große Lust und dachte, ich gucke mir jetzt auch mal ein Krankenhaus der Regelversorgung an. Und habe dann in einem Krankenhaus, im evangelischen Krankenhaus, was auch Lehrkrankenhaus der Uni war, habe ich dann meinen Facharzt gemacht.
Sozusagen in der kürzestmöglichen Zeit, 100% ohne.
Ja.
Bis dahin lief alles noch recht geradlinig, ja? Oder gab es da schon erste Ideen, den Aufbau, die Leitung einer Akademie für Palliativmedizin?
Nein, die Idee hatte ich gar nicht. Aber sagen wir mal, in der ganzen Arbeit in der Altenpflege bin ich auf das Thema Hospiz gestoßen und bin auch mit der Not der Angehörigen bei sterbenden Menschen konfrontiert worden. Und außerdem hatten wir damals auch in diesem Altenpflegeheim Menschen mit Krebs, die nirgendwo anders versorgt werden konnten. Und die waren schmerztherapeutisch nicht gut versorgt. Und es hieß immer, du kannst keine Schmerzen mehr haben. Aber es war irgendwie eindeutig, dass sie Schmerzen hatten. Von daher habe ich da gedacht, da gibt's irgendwie Handlungsbedarf. Und von daher hat mich eben auch die Palliativmedizin-Hospizarbeit interessiert. Nur gab es ja noch gar keine Möglichkeit, in dem Kontext zu arbeiten. Und die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin ist ja interessanterweise von Chirurgen und Anästhesisten primär ins Leben gerufen worden. Und das hatte viel mit Mildred Scheel zu tun, mit der Mildred Scheel Akademie, der Professor Pichelmeier, der Chirurg in Köln, und auch Professor Klaschik, ein Anästhesist und Schmerztherapeut. Ja, und von da habe ich gedacht, ist es sinnvoll, einen Facharzt zu machen und dann auch nochmal zu gucken, was baue ich da auf.
Also da haben Sie die Fühler schon vorher ausgestreckt?
Na, es hat mich schon bewegt, und ich habe auch, während ich meine Facharztzeit als Anästhesistin gemacht habe, habe ich meine ersten Kurse zur Palliativmedizin in Köln gemacht und habe mich auch bemüht, eine Stelle im palliativmedizinischen Kontext zu finden, aber es gab damals einfach ganz, ganz wenige Stellen, und da hatte ich keine Chance, leider da reinzurutschen. Und ich habe dann nach meinem Facharzt eben ja dann noch Public Health studiert. Und das hatte dann schon viel mit Palliativmedizin zu tun, weil ich damals gedacht habe, naja, wenn wir Palliativmedizin aufbauen wollen, brauchen wir Versorgungsforschung und wir brauchen harte Daten. Und wir müssen der Politik zeigen, dass das nicht nur freundlich ist, was wir tun, sondern dass es wichtig und sinnvoll ist. Und dann habe ich gedacht, dafür sollte man dann vielleicht schon mit Zahlen und Statistiken und Studien umgehen können. Und deswegen habe ich Public Health studiert.
Wo denn?
In München. Mein Mann hatte damals eine Professur in Augsburg und ich bin dann nach München gependelt von Augsburg und habe das studiert und habe da große Datenberge ausgewertet von einer Feldstudie und auch dazu, ob Schmerztherapie bei Krebspatienten umgesetzt wurde und oder nicht. Ja, durch meinen Master in Public Health bin ich durch den Mentor, den ich zu der Zeit hatte, in dem Studiengang gab es Mentoren. Und da gab es einen Kontakt zu einem großen alten Hospizverein, dem Christophorus Hospizverein hier in München. Und die hatten sich eben überlegt, dass sie irgendetwas auf den Weg bringen müssen, um Ärzte zu schulen. Und die hatten schon hochqualifizierte Hospizschwestern, die in England sich qualifiziert hatten und die eine wirklich bemerkenswerte Aufbauarbeit da geleistet hatten. Aber es fehlte sozusagen noch jemand im Bunde, nämlich die Ärzte. Und es gab eben die Idee, eine Akademie aufzubauen, in der Kurse unter anderem auch für Ärzte angeboten werden. Und da hatten sie sich überlegt, dass es pfiffig wäre, wenn sie einen Arzt oder eine Ärztin dafür gewinnen könnte. Und ja, in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich dann gesagt, ich mache das. Und es gab in dem Sinne ja auch noch keine Weiterbildungseinrichtung speziell für Palliativmedizin. Es gab eben schon Curricula über die Fachgesellschaft. Es gab eben in Köln und in Bonn auch sehr, sehr gute Kurse. Aber in dem Sinne eine eigene Einrichtung für den Bereich gab es nicht. Also das musste ich mir dann ausdenken.
Und das war damals auch noch keine Zusatzbezeichnung?
Nein. Das war keine Zusatzbezeichnung. Also ich habe noch Post bekommen von Chefärzten, die Hospiz mit TZ geschrieben haben. Hospiz. Und es gab eigentlich auch noch viele Vorbehalte gegenüber der Palliativmedizin. Aber sagen wir mal, das Interesse aus der Ärzteschaft war da. Und das Spannende war, dass ich durch Zufälle eigentlich verschiedene Menschen kennengelernt hatte in der Zeit, in der ich meinen Facharzt in der Anästhesie gemacht habe. Und das waren Kontakte, die mir dann auch geholfen haben, die Akademie gut aufbauen zu können. Also ich hatte mich sehr viel mit Medizinethik beschäftigt. Ich hatte mich sehr viel mit Kommunikation beschäftigt und hatte da so Kontakte. Und die Menschen, die ich dann gefragt habe, ob sie kommen würden und sich an Kursen beteiligen würden, haben alle gesagt, ja, das machen sie, das finden sie spannend. Und auf diese Weise hatte ich schon Kontakte zu der Fortbildungsreferentin der Deutschen Ärztekammer, Frau Dr. Engelbrecht. Und ja, die hat mir dann auch Tipps gegeben, worauf wir achten müssen, wenn wir was für einen palliativmedizinischen Bereich, also was Curriculares aufbauen wollen. Und wir hatten auf diese Weise dann, haben eben parallel zu den Kursen dann ein Curriculum für die Ärzte geschrieben, in Anlehnung an die Zusatzbezeichnung Curricula. Und wir hatten hier auch wunderbare Unterstützung durch das Sozialministerium. Und die haben das im Prinzip auch eingefädelt, dass ich den Vizepräsidenten der Bayerischen Ärztekammer kennenlernen konnte. Und der war der Präsident des Fortbildungssenats. Und das heißt, während wir von der Fachgesellschaft in einer Arbeitsgruppe, wo ich mit in der Leitung war, das Curriculum entwickelt habe, hatte ich sozusagen an entscheidender Stelle Menschen, die bereit waren, das Curriculum parallel zu lesen. Und dann gab es den Deutschen Ärztetag und die haben beschlossen, es braucht eine Zusatzweiterbildung Palliativmedizin, und dann hatten wir das Curriculum. Und die Kollegin aus der Bundesärztekammer hatte schon von vornherein gleich gesagt, nicht drucken, online. Mhm. Es muss einfach zur Verfügung stehen.
Das heißt, wenn jetzt jemand die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin macht, dann durchläuft er das Curriculum, das Sie damals sich ausgedacht haben?
Naja, mit einer Arbeitsgruppe. Also genau. Nicht alleine, aber...
Aber Sie haben die Leitung.
Ich hatte die Leitung zusammen mit dem Professor Nauck, dann später in Göttingen die Palliativmedizin in der Uni da aufgebaut hat.
Und wie kam das, dass Sie da gefragt wurden, ob Sie das machen wollen, als die Leitung?
Die Köln-Bonner haben das auf den Weg gebracht und da haben sich Arbeitsgruppen gebildet und mich hat der Bereich Fort- und Weiterbildung halt interessiert. Und dann habe ich mich immer um die Arbeit gekloppt und habe sie gemacht. Und wir waren eben zu zweit die Arbeitsgruppenleiter und haben sozusagen die Arbeit der Gruppe dann zusammengeführt und verschriftlicht und wieder zurückgegeben für eine Konsensusfindung. Aber es braucht ja irgendwie so ein, zwei Leute, die es dann wirklich aufschreiben.
Und jetzt steht hier noch stellvertretende Frauenbeauftragte. Das sind auch Sie, oder?
Ja, das war auch ich. Das war dann schon in der Zeit, als ich die Akademie, die ich ja aufgebaut habe, 1998 ging das los, 1999 haben wir die Akademie eröffnet und die war dann 5 Jahre in der Wildbahn, also sprich nicht irgendwo an einem universitären Zentrum oder so angeschlossen, sondern war unter dem Dach dieses Hospizvereins beziehungsweise der Christophorus Hospizgesellschaft. Und dann wurde diese Akademie in das Palliativzentrum, in das Universitäre, was 2004 eröffnet wurde, integriert. Und das war natürlich ein sehr, sehr spannender Schritt. Und ja, und mich interessiert das eben immer so, wie Menschen zusammenarbeiten. Und ich wollte auch ein Stückchen besser verstehen, wie so ein universitäres Klinikum arbeitet. Und ja, so bin ich dann irgendwie eine von 5 Frauenbeauftragten aus dem medizinischen Bereich dann gewesen. Ich fand, es war eine sehr spannende Erfahrung.
Was haben Sie da so mitgenommen aus dieser Zeit? Wie funktioniert das Klinikum?
Naja, sagen wir mal so. Es ist natürlich jetzt schon wieder lange her. Jetzt haben wir ja 2024 und 2013 bin ich dort von der Akademie weggegangen. Aber ich denke, die Medizin hat einfach noch ordentlich was nachzuholen, wenn es darum geht, Frauen gut einzubinden, sowohl in die Forschung als auch in die Leitungsfunktion. Und wir hatten eine sehr, sehr gute erste Frauenbeauftragte, die uns einfach auch sehr, sehr klug immer beraten hat, wie wir auftreten als Frauenbeauftragte und worauf wir achten. Aber zum Teil, was so auch zu beobachten war, war nicht immer so beglückend.
Was war das so zum Beispiel, wie ihr auftreten solltet?
Ach so, und es ging drum wirklich zu gucken, also nicht die Meckerziegen zu sein, sondern sehr fundiert. Also dass wir einfach sehr fundiert vorbereitet waren, wenn es drum ging, eine Frau zu unterstützen. Also das war so ein wichtiger Punkt. Und was ich schon traurig finde, ist, dass ich schon immer wieder auch schon misogyne Haltungen erlebt habe in solchen Berufungsgremien.
Ausschließlich von Männern aus oder auch von anderen Frauen aus?
Es waren einfach extrem wenig Frauen dabei. und naja gut, ich meine, die Kolleginnen, die auch Frauenbeauftragte waren, die habe ich als sehr tatkräftig und auch aufgeschlossen erlebt und auch eher mit dem Bedürfnis, Frauen zu unterstützen.
Mhm. Und gibt es irgendwas, was Sie aus der Zeit so mitgenommen haben oder vielleicht auch... Also ich hoffe mal, dass mittlerweile es nicht mehr ganz so schlimm ist wie damals.
Ja, das wünsche ich Ihnen oder das wünsche ich uns in der Medizin, ja.
Ja, gibt es irgendwas, was die Frauen auf den Weg geben würden oder speziell Ärztinnen?
Also, ja, ich denke schon an dem Auftritt zu arbeiten. Also wirklich zu gucken, wie trete ich auf und wie kann ich überzeugen. Also da habe ich manchmal dann auch schon so mit der einen oder anderen Bewerberin wirklich mitgeschwitzt, weil ich gedacht habe, also ganz so schwierig ist es, glaube ich, nicht, ein entsprechendes Kostüm zu haben und einfach auch sich zu überlegen, wie will ich auftreten, wie will ich wirken.
Und dann gab es noch dieses Projekt Zukunft pflegen.
Da war ich dann ganz glücklich, da habe ich das geschafft, mal ein EU-Projekt mit zu gestalten. Und das war ein Projekt, wo es darum ging, Pflegende zu schulen im Palliativkontext und zwar vor allen Dingen auch im Bereich der Altenpflege. Und das Ganze eben länderübergreifend. Und das war dann eben Österreich und die Schweiz und Deutschland. Mhm. Und das war ein sehr schönes und sehr spannendes Projekt. Das Gemeine ist nur, dass man auch bei jedem EU-Projekt also sozusagen selber auch finanzielle Mittel investieren muss, wenn man Mittel bekommen will. Und die Akademie hat sich immer selber getragen. Also ich habe von Anfang an Fördermittel eingeworben, um meine eigene Stelle und die Stelle der wachsenden Akademie, die Stellen bezahlen zu können. Also wir sind gewachsen und mussten trotzdem auch noch Förderrahmenbedingungen erfüllen. Also es war eine spannende Zeit.
Okay, also Sie mussten dieses, oder Sie haben dieses Projekt aufgebaut, diese Akademie, und gleichzeitig sozusagen Ihr eigenes Gehalt und das der Kollegen erstmal noch beschaffen müssen.
Ja, also ja. Weil allein durch die Einnahmen, durch die Kursgebühren hätten wir uns nicht tragen können.
So, ich habe eine Frage. Sie meinten ja eben, als Sie nach Bonn gegangen sind mit Ihrem Mann, damaligen Mann, war der schon Professor?
Ja.
Und Sie haben sich überlegt, wie kann ich mich da angliedern? Und dann aber ist daraus ja eine sehr eigenständige Karriere erwachsen. Also was war da in Ihrem Kopf passiert, dass Sie sich das alles zugetraut haben oder diese ganzen Ideen auch wirklich aus dieser Gedankenwelt in die Realität überführt haben?
Ja, wenn ich das so wüsste. Also sagen wir mal so, mein Mann war Kunsthistoriker und der hat mich immer gefragt, welchen Beruf ich mit all dem, was ich so treibe, neben der Klinik, was ich daraus stricken will. weil ich eben einfach sehr viel Fortbildungen besucht habe, eben Medizinethik und Schmerztherapie, also so Grenzbereiche haben mich einfach sehr interessiert. Also es war eine Möglichkeit zum Beispiel eben, dass die Arbeitszeit, die Mehrstunden, die ich gearbeitet hatte, zu bekommen, war eine Möglichkeit war zu sagen, ich gehe auf eine Fortbildung. Da wurde der Chef schwach. Die Oberärzte nie, aber der Chef hat dann gesagt, naja, okay, dafür dürfen Sie Überstunden freinehmen oder Mehrstunden freinehmen. Und das wäre sonst verfallen und das fand ich irgendwie fad. Und da habe ich gedacht, nö, da will ich lieber irgendwie mir noch was anderes angucken. Es gab einfach auch so viel Interessantes. Es gibt ja immer noch die Akademie für Ethik in der Medizin. Das hat mich dann interessiert, da bin ich hin. eben Schmerztherapie, dann eben auch der ganze medizinethische Bereich, wenn es um das Thema Sterbehilfe ging. Das war damals ganz aktuell mit Holland und Bonn war ja nun nicht so weit weg von den Niederlanden. Und da fand ich es einfach sehr spannend, dass es in Nimwegen an der Katholischen Universität dazu Workshops gab. Und ja, und die anderen Deutschen, die da auch hingekommen waren, waren auch wieder irgendwie interessante Leute und die konnte man dann auch wieder später fragen, ob sie einen unterstützen mit der Akademie. Und so haben sich irgendwie viele Dinge gefügt. Sagen wir mal, und dass ich überhaupt sehr in Bewegung gekommen bin, denke ich, hat auch immer was damit zu tun, dass sich halt Hindernisse aufgetan haben. Also ich habe nicht so hundertprozentig, denke ich, in das Krankenhaus gepasst, wo ich meinen Facharzt gemacht habe. Und deswegen habe ich eben nach dem Facharzt auch keine Stelle dort bekommen. Also musste ich mir was anderes überlegen. Und damals war es gar nicht leicht, eine Stelle als Fachärztin zu finden, weil wir ja irgendwie, wie ich schon vorhin gesagt habe, die Babyboomer-Zeit waren. Also habe ich dann immer wieder versucht, parallel zu überlegen, was kann ich machen? Oder wie kann ich ja beruflich was auf die Beine stellen? Und zu der Zeit damals war es eben auch noch nicht sicher, ob mein Mann nicht auch zwischendurch ein paar Jahre ins Ausland gehen würde. Und das ist natürlich als Ärztin nicht ganz so einfach. Und wenn man am Patienten arbeiten will. Aber eben in so einem Bereich wie Public Health gibt es eher Möglichkeiten, dann auch im Ausland zu arbeiten. Also hat mich diese Idee fasziniert. Und außerdem hatte mir ein Mensch, den ich in einem Intensivmedizinkurs kennengelernt hatte, der Public Health studiert hatte, der hat gesagt, das ist eine Einmischwissenschaft. Und da habe ich gedacht, das passt. Wir wollen uns ein bisschen einmischen.
Okay, das klingt lustig. Und dann einfach diese, das war dann so eine Mischung aus, man geht einfach Schritt für Schritt und bekommt Hilfe und Anregungen und dann passieren die Dinge so und...
Ja, also wie gesagt, es hatte immer was damit zu tun, dass das, was ich angefangen hatte, erstmal so nicht weiterging. Also dass ich wir sind dann eben von Bonn nach Augsburg gezogen und im Klinikum dort gab's erstmal so keine Stelle und dann hatte ich auch mir überlegt, ob ich noch einen Facharzt als Allgemeinmedizinerin mache oder so, einfach um zu gucken, ja, wo und wie will ich arbeiten oder es auch nochmal auszuprobieren, außerhalb des Krankenhauses zu arbeiten. Ja, und dann fand ich das war auch wiederum eine faszinierende Vorstellung, nochmal auch wissenschaftliches Handwerkszeug mir anzueignen, weil ich ja zwar Doktorarbeiten angefangen habe, aber nicht zu Ende gemacht. Und auf diese Weise habe ich eben dann doch mal 2 Jahre mich mit wissenschaftlicher Arbeit auseinandergesetzt und war dann in der Lage, auch Studien anzugucken. Und
durch diesen Master dann?
Ja, natürlich, weil das war extrem biometrisch. Also wir haben sehr, sehr viel Epidemiologie und Biometrie gemacht dort. Also der Schwerpunkt in München war der. Und das ist natürlich eine gute Voraussetzung, wenn man Studien lesen will.
Ja, haben Sie das bereut, keinen Doktor gemacht zu haben?
Ja, habe ich. Ich habe immer wieder welche angefangen und ich habe mich leider irgendwie entmutigen lassen. Und vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass mein Vater Prof war, dass mein Mann Prof war, dass ich ja in meinem Selbstanspruch nicht sehr realistisch war. Da hätte ich pragmatischer sein sollen. Und das ist mir aber erst sehr viel später bewusst geworden. Und jetzt finde ich es total in Ordnung, dass es so ist, wie es ist. Aber jetzt bin ich eben auch schon deutlich über 60 und lieb meinen Beruf, den ich jetzt mache und vermisse da nichts.
Ja. Gibt es irgendeinen Rat, wenn Sie jetzt zurückreisen könnten und der Bernadette von damals einen Rat geben könnten? Was würden Sie da sagen?
Ja, sich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Und dran zu bleiben und nicht zu meinen, es muss sozusagen eine weltbewegende Forschungsarbeit sein, sondern wirklich es einfach fertig zu machen. So wie ich das eben dann auch bei dem Master Public Health gemacht habe. Also ich denke, das ist so ein 100-Seiten-Werk, wo ich auch sehr, sehr viel Statistik und so weiter gemacht habe, viele Daten bearbeitet habe. Und dann habe ich gemerkt, das kann man machen. Das geht sogar in 4 Monaten. Und aber ja, Ja. Ich habe immer wieder das nochmal versucht, aber damals war dann irgendwie, war es mit der Akademie immer brenzlig, mussten irgendwie immer Gelder besorgt werden und dies und jenes. Und da war ich einfach ablenkbar. Also ich denke, es ist wichtig, da vielleicht auch zu gucken, welchen Doktorvater oder welche Doktormutter man hat, dass man da jemanden hat, der da auch ein bisschen mit drauf achtet, dass man nicht an seinem eigenen zu hohen Anspruch scheitert, sondern eben ja die Kirche im Dorf lässt. Masterarbeit ist eine Masterarbeit, Doktorarbeit ist eine Doktorarbeit und dann kann man sich noch habilitieren, wenn man das will. Aber dass Wissenschaft was Solides sein muss, aber nichts Hehres. Also, ja.
Ja, so. Wann kam denn dann jetzt auf einmal die Idee auf, nochmal einen neuen Facharzt zu beginnen? Und warum? Also was war da los?
Naja, wir haben das Palliativzentrum in München aufgebaut als ein interdisziplinäres Zentrum und haben da so eine Experimentierklausel des Hochschulrahmengesetzes in Anspruch nehmen müssen und solche Dinge. Also das war wirklich was sehr Experimentelles und nicht eben kein klassischer Lehrstuhl, keine klassische Poliklinik. Und das war nicht von Erfolg gekrönt. Also ich denke, innerhalb der medizinischen Strukturen funktioniert das nicht so gut. Ich weiß nicht, ob es heute besser funktionieren könnte. Auf jeden Fall ist letztendlich aus diesem interdisziplinären Palliativzentrum mit eben einem kollegialen Leitung und einem Geschäftsführenden ist dann doch ein Lehrstuhl geworden und eine Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin. Und damit haben sich die Strukturen einfach sehr verändert. Und ich habe ja die Akademie aufgebaut, habe die Akademie geleitet und war dann eine sehr, sehr eigenständige und unabhängige Person. Und in irgendeiner Weise passt es natürlich eher zu der Logik also der Klinik- und Universitätsstruktur, wenn dann derjenige oder diejenige, die die Professur hat, auch die Leitung, die inhaltliche Leitung auch der Akademie hat. Und von daher habe ich dann gedacht, vielleicht sollte ich mir nochmal überlegen, was anderes zu machen. Ich hatte einen unbefristeten Vertrag, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, nach fast 15 Jahren, ja, dass es auch in Ordnung ist und dass sie gut aufgestellt ist und sie gibt es auch bis heute. Und das Interessante ist eben auch, dass durch auch wiederum eigentlich eine Not, die Akademie hieß Akademie für Palliativmedizin, Palliativpflege und Hospizarbeit, abgekürzt APPH. Und jetzt findet man in ganz Deutschland schon seit langem sehr, sehr viele APPHs. Also wir waren dann irgendeiner Weise schon ein Vorbild. Und das finde ich immer noch sehr schön. Und dieses Jahr ist großes Jubiläum, 25 Jahre. Also das ist einfach schön, dass das sich einfach so weiterträgt.
Und ach so, also die Idee, in die Psychiatrie dann nochmal zu gehen, die kam dann einfach, oder?
Also naja, sagen wir mal so, als mir irgendwie so klar war, vielleicht ist das jetzt keine gute Idee mehr, weiter hier auf der Akademieleitung zu beharren, habe ich mir eben überlegt, was ich so gelernt habe. Und sagen wir mal, das Thema Psychotherapie hat mich schon auch immer wieder beschäftigt, allein durch die Beschäftigung mit der Ethik. Weil da ist ja ein ganz großer Teil auch Kommunikation. Dann Teambildung und all diese Dinge, überhaupt der Aufbau auch einer Organisation. Ich hatte eine Coaching-Ausbildung gemacht, während ich die Akademie aufgebaut habe. Also ich habe so in ganz viele Bereiche geguckt, weil es gab ja sozusagen kein direktes Vorbild. Das heißt, also ich bin irgendwie so gucken gegangen, was kann ich alles brauchen. Und ja, und dann habe ich irgendwie gedacht, vielleicht gehe ich jetzt nochmal in den ganz anderen Bereich. Also Palliativmedizin ist ja nun auch sehr auf körperliches Leid, natürlich auch auf psychosoziales und seelisches Leid ausgerichtet, aber jetzt nicht in dem Sinne wie Psychiatrie. Und dann habe ich gedacht, dann gucke ich mir das nochmal an. Und habe dann eben eine Initiativbewerbung gemacht und zu meiner großen Freude und meinem wirklichen Erstaunen eben auch dann innerhalb von 3 Monaten eine Stelle gehabt. Und es war dann eine sehr spannende Erfahrung, ja, auf einmal mit 25 Jahre jüngeren Kollegen zusammenzuarbeiten und zu erfahren, dass das geht. Und auch nochmal, ja, das ganz anders zu erleben als zu meiner Zeit, mit geregelter Arbeitszeit, auch ja mit einem anderen Bewusstsein der jungen Kollegen für den Wert von Freizeit und Arbeit, weil wir da ja noch ganz anders mit so 36-Stunden-Diensten und so weiter, war ich ja sozialisiert. Ja, und also die Idee war dann schon, einen Facharzt für Psychiatrie zu machen. Aber wie gesagt, vorhin habe ich das ja schon gesagt, dass mein Leben war dann auf einmal ganz anders und so ein Stück einfach auch unterbrochen. Und dann habe ich mir eben überlegt, dass ich nur in Anführungsstrichen die Zusatzbezeichnung Psychotherapie mache, was ja noch möglich ist. Also man muss ja keinen Facharzt für Psychosomatik oder Psychiatrie machen. Ich bin mal gespannt, wann sie das abschaffen. Und nachdem das möglich war und nachdem ich eben auch finanziell abgesichert war, nach dem Tod von meinem Mann, also eine Witwenpension hatte, konnte ich mir das auch erlauben, dieses, also ja, sowas wie ein Sabbatical zu gehen und nochmal tief Luft zu holen und zu gucken, wo will ich die Weiterbildung machen, in welchem Therapieverfahren will ich es machen. Und es hat mir einfach nochmal eine andere Freiheit gegeben.
Und warum haben Sie sich dann für die Verhaltenstherapie entschieden?
Och, das war eigentlich ganz pragmatisch. Ich hatte viel Erfahrung mit Psychoanalyse und ich hatte mich auch schon mal erkundigt, die Zusatzbezeichnung Psychoanalyse zu machen. Und das wäre auch wieder mit Einzelselbsterfahrung gewesen. Und das in der Verhaltenstherapie muss man eine Gruppenselbsterfahrung machen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich was über mich richtig lernen möchte, dann muss ich in die Gruppe, weil das ist irgendwie der unangenehmste Bereich. Und dann habe ich außerdem ist es, war mir schon klar, dass ich möglicherweise eben in dem Bereich Trauer, auch in dem Bereich Psychoonkologie mich engagieren wollte. Und da ist eben kognitive VT ein anerkanntes Verfahren. Und dann habe ich gedacht, na dann habe ich wenigstens sozusagen ein Verfahren, was von der Kasse anerkannt ist, wo es auch eine gute Studienlage dazu gibt, dass es hilfreich ist. Mhm. Und ja, dann habe ich mich dafür entschieden.
Aber die Psychotherapie als Nicht-Psychiaterin oder Psychosomatikerin kann man nicht über die Kasse abrechnen, oder?
Doch. Ich habe mich um einen Kassensitz beworben und ich habe auch Kolleginnen und Kollegen, die nur in Anführungsstrichen die Zusatzbezeichnung haben und die Kassenzulassung. Aber München ist ein bisschen angeblich überversorgt. Die Patienten teilen diese Ansicht nicht. Aber ich hätte sehr, sehr lange warten müssen, wenn ich eine Kassenzulassung hätte bekommen wollen. Und da ich, ja, und dann habe ich einfach gedacht, ich versuche es einfach mal mit einer privaten Praxis. Und man ist ja auch ein Stück weit frei, welche Honorare man nimmt. Und das Interessante ist auch, dass man eigentlich, wenn man gesetzlich Versicherte behandeln würde, verdient man besser in der Psychotherapie, als wenn man privat abrechnet. Also die Sätze sind vor langer Zeit festgelegt worden.
Bei der gesetzlichen?
Nein, bei der privaten. Bei der gesetzlichen sind sie kontinuierlich gewachsen. Aha. Und seit ich arbeite in diesen knapp 10 Jahren und die private ist stehen geblieben.
Okay.
Also es gibt mittlerweile Privatpatienten, die anrufen und nicht gesehen haben, dass ich eine Privatpraxis habe und dann fragen, ob ich sie auch nehmen würde, obwohl sie privat versichert. Weil also die eine gesetzliche Kassenzulassung haben, sich das oft auch gar nicht mehr antun, privat versichert zu nehmen, weil sie eh so viele Patienten haben und mit den gesetzlich Versicherten einfach besser verdienen.
Ach so, obwohl man den Satz beliebig anpassen könnte?
Nee, man kann den Satz nicht beliebig anpassen. Weil sozusagen das Klassische ist der Regelsatz. Das ist der 2,3-fache Satz. Und wenn man sich überlegt, dass der einfache Satz 44 Euro sind, dann sind 2,3 gerade mal 100 Euro für 50 Minuten. Das ist nicht ein riesiges Honorar. Und mit Geduld und Spucke kann man manche Kassen dann auch davon überzeugen, dass sie den 3,5-fachen Satz, das ist sozusagen der Regelhöchstsatz, vergüten. Das sind dann 150 Euro.
Die privaten Krankenkassen?
Ja, aber zum Beispiel die Beihilfe zahlt grundsätzlich nur einen 2,3-fachen Satz. viele Kassen, sozusagen Beihilfekassen wie Postkasse oder Bundeswehr oder so, die zahlen 1,8-fach, 2,1-fach oder so. Also das heißt, es ist deutlich unter dem, was sie also über EBM abrechnen sonst würden. Mhm. Und ich habe am Anfang eben auch einige Kostenerstattungen durchbekommen und habe da eigentlich mehr verdient dann pro Patient als mit dem Privaten.
Okay.
Ja.
Und die Praxen, die dann mehr verlangen, das geht dann aber nur bei den Menschen, die es auch wirklich privat bezahlen, ohne irgendeine Kasse, weder privat noch gesetzlich.
Ja. Ach so, ja, nee, die da mehr nehmen und die Patienten auch bereit sind, das zu bezahlen, die müssen dann das dazu bezahlen, was die Kasse nicht deckt.
Ja.
Ja, also das.
Okay.
Und das ist so ein bisschen was ich bei Menschen, die psychisch belastet sind, einfach eine schwierige Diskussion finde.
Ja.
Ja.
Noch ganz kurz zu dieser Coaching-Ausbildung. War das ein Coaching speziell für Führungskräfte? Oder was für eine Sorte von Coaching war das?
Also es hieß damals Challenge X. Und das wurde angeboten von Menschen, die in der Unternehmensberatung waren. Und der Schwerpunkt war eigentlich, wie gehe ich mit komplexen Herausforderungen um? Also was braucht's da, Menschen zu unterstützen, wenn sie in was Ungewisses gehen? Und das hatte eben auch sehr viel mit Selbstreflexion und mit Kommunikation zu tun. Und war eine schöne Ergänzung und Bereicherung.
Mhm. Okay, und die Psychotherapieausbildung haben Sie dann erst nach diesem Jahr in der Psychiatrie begonnen?
Ja, genau, weil mir natürlich von all dem, was ich während des Jahres in der Psychiatrie gemacht habe, wurde mir nichts anerkannt, weil es für die Zusatzbezeichnung gibt es ganz klare Regeln. Es müssen alles entsprechend bestallte Prüfer beziehungsweise Lehrenden sein, die von der Kasse Ärztekammer anerkannt sind. Und da muss man einfach einen ganz klaren Kanon an Dingen vorweisen, an Erstgesprächen, an Therapien, abgeschlossene Therapien, unter Supervision. Und und ich hatte natürlich in der Klinik auch Supervision, aber meine Oberärzte waren jetzt nicht von der Ärztekammer zugelassen für die Zusatzbezeichnung. Aber das fand ich dann nicht so tragisch, das habe ich einfach nochmal alles gemacht. Und da gibt's ja diese Ausbildungsinstitute, in die psychologischen Psychotherapeuten ihre Weiterbildung machen. Und in so einem Institut, in dem VfKV.
VfKV?
Ja, das ist Verein zur Förderung der klinischen Verhaltenstherapie. Es ist, glaube ich, so der älteste verhaltenstherapeutische Ausbildungsplatz hier in München. Und die bieten die Kurse an, die man nachweisen muss als Arzt. Also ich musste 4 Wochen in Kurse gehen und dann konnte man eben anfangen, mit Patienten zu arbeiten. Und das bedeutet ja, dass man alle 4 Sitzungen dann mit dem, was man so gearbeitet hat, zum Supervisor geht und das mit dem bespricht oder Supervisorin. Mhm. Ich hatte mehr Supervisorinnen. Also ganz engmaschig begleitet dann mit den Patienten und Patientinnen arbeitet.
Ja, und das Institut ist jetzt in München?
Das Institut ist in München, genau. Das habe ich hier in München gemacht. Und dann muss man aber eine Prüfung absolvieren an der Ärztekammer. Mhm. So wie auch für einen normalen Facharzt oder wie für die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin. Also wie sich das für alle Zusatzbezeichnungen gehört.
Mhm. So. Wo kommt denn jetzt die Pessotherapie ins Spiel?
Die kommt ins Spiel beim Thema Kommunikation. Also ich habe eigentlich schon immer, wenn ich irgendwie geguckt habe, wie man zur Kommunikation arbeiten kann, immer gedacht, wie kann man das Thema des ganzen nonverbalen Bereiches erfassen, schulen, besser verstehen. Und dann haben wir für einen Palliativkongress, den wir hier in München hatten, hatte ich einen Pantomimen engagiert und das war dann irgendwie eine ganz furchtbare Enttäuschung. Es war irgendwie furchtbar banal. Und Und ich war aber, wie gesagt, immer auf der Suche nach sowas. Und dann war das Wunderbare, dass ich ja Frauenbeauftragte war. Und irgendwann mal kam von der Hauptfrauenbeauftragten der LMU eine Einladung zu einem Workshop, was Frauen körpersprachlich machen und nicht karriereförderlich ist. Und da habe ich gedacht, da muss ich hin. Und so habe ich Maria Tannhofer kennengelernt. Und die Körpersprache-Lehrerin, die hat am Reinhardt-Seminar an der Schauspielschule in Wien unterrichtet und war, bevor sie das gemacht hat, ganz lange auch Assistentin vom Sami Molcho. Ich weiß nicht, manchen sagt er noch was. Der war so der Erste, der so das Thema Körpersprache auch in den Bereich des Coachings gebracht hat. Und und das war einfach sehr, sehr spannend. Und ihre Art zu arbeiten nennt sie Move Talk. Und es geht darum, sich zu erarbeiten, was man verrät und nicht verraten will. Also das, was zeige ich dadurch, wie ich spreche, wie ich Menschen begegne. Und nicht so dieses Detektivische, ich lese jetzt den anderen, ob der lügt und links oben in die Ecke guckt oder so. Also das war das nicht. Und und dieses Seminar mit der Maria Tannhofer war einfach sehr, es hat mir sehr, sehr viele Impulse gegeben und das war auch sehr spannend zu sehen, weil wir hatten einen Folgeworkshop, dann bei all den Frauen auch zu sehen, wie sie gewachsen waren einfach, wie sie ganz anders dastanden als Personen. Und ich habe mich dann auch mit der Maria Tannhofer angefreundet und wir haben einige Seminare ausgeheckt für die Akademie. Und und so bin ich dann letztendlich auch mal in einen großen Lehrgang von ihr gerutscht, den sie anbietet für Führungskräfte. Und dann war ich irgendwann mal ihr Co. Und dann haben wir viele, viele Führungskräfte-Seminare zusammen gemacht, weil sie so meinen Blick auf Gruppen und Menschen einfach sehr geschätzt hat. Und dadurch habe ich einfach sehr viel gelernt. Und als ich dann die Therapieweiterbildung gemacht habe, war mir ein bisschen viel Kopf in dem Ganzen. Und ich war so auf der Suche, wie kann ich die Körperlichkeit von uns Menschen einbeziehen. Emotionen entstehen im Körper und nicht jetzt so primär im Kopf. Und beeinflussen aber ganz viel und sind eigentlich älter als unser Verstand. Und ich wollte aber kein körpertherapeutisches Verfahren, wo ich berühre, also wo ich konkret Menschen anfasse, das wollte ich nicht. Und dann habe ich irgendwie durch Zufall von der Pessotherapie gehört. Und da hatte ich den Eindruck, das ist Move Talk auf therapeutisch. Also weil man wirklich auch dort in der Weiterbildung ganz, ganz viel die Beobachtungsgabe schult. Also wir haben zum Beispiel Übungen gemacht, wo einer durch eine Geschichte geht und der andere beobachtet nur die Augen und erzählt dann hinterher die Emotionen, durch die der Mensch mit der Geschichte, die er innerlich erzählt hat, durchgegangen ist. Und das ist sehr, sehr spannend, was man da alle sehen kann, wenn man darauf guckt. Und ich muss sagen, das war dann auch eine große Hilfe für die Pandemie, weil ich auch den einen oder anderen Patienten hatte, der die Maske nicht abgesetzt hat. Dann konnte ich wenigstens die Augen sehen beim Arbeiten. Das verbindet sich da. Also das Thema Move Talk und dann die Art, pessotherapeutisch zu arbeiten. Und was ich spannend fand, als ich die Weiterbildung noch zusätzlich gemacht habe, war eben, dass das im Grunde auch schulenübergreifend sinnvoll ist, das zu machen, weil in der Weiterbildungsgruppe Menschen, Kolleginnen und Kollegen, Psychologen, Ärzte, Analytiker, tiefenpsychologisch Arbeitende, verhaltenstherapeutisch Arbeitende, Kinderpsychotherapeuten, alle waren sie irgendwie da.
Bei der Pessotherapie.
Und das war dann irgendwie eine beglückende Erfahrung, dass das sozusagen nicht das Verhaltenstherapeutische stört, sondern einfach ergänzt und bereichert. Mhm. Wenn man das dazu nehmen kann.
So, jetzt ist es ja so, dass wahrscheinlich die allerwenigsten, die zuhören, wissen, was Pesso oder wer Pesso war und was Pessotherapie ist. Auch wenn es nicht so einfach ist, könnten Sie vielleicht den Zuhörenden kurz umreißen, was das bedeutet.
Ja, ich werde es versuchen. Also, Albert Pesso und Diane Boyden, die das Ganze aufgebaut haben, waren beide Tänzer und haben Tänzer ausgebildet. Und wenn man sich anguckt, was auf der Bühne uns fasziniert, sind es in erster Linie Emotionen. Also im Theater und auch im Tanz. Ja, da muss irgendwas den Ausdruck finden. Und ich denke, über diese Schiene und darüber, was dieses in den Ausdruck gehen mit Menschen macht, haben die einfach sehr, sehr viel beobachtet und haben erlebt, dass da Menschen irgendwie auch in Not kommen, wenn sie zum Beispiel etwas zeigen und ausdrücken und keine Resonanz und keine Antwort bekommen. Und ja, und so haben sie angefangen, damit zu arbeiten. Und der Grundgedanke von der Pessotherapie ist, dass wir Menschen so etwas wie eine Passform brauchen. Also das, oder alle Lebewesen. Also das, die Dinge müssen passen. Und wenn sie nicht passen, dann werden Bedürfnisse nicht richtig erfüllt oder dann kann es zu Traumatisierungen kommen oder anderen Formen von Verletzungen. Und auch so die Idee, dass man zu früh zum Beispiel in Rollen kommt, die noch nicht altersangemessen sind. Also, dass es nicht so passend ist, wenn eben Kinder anfangen, Rollenanteile der Eltern zu übernehmen zum Beispiel. Und von daher geht es also, ist so die Idee der in der Pessotherapie zu gucken, wo ist Energie? Also, und die Energie zeigt sich im Körper. Und es geht auch drum zu schauen, wenn ein Mensch was erzählt, was taucht parallel dazu auf? Also an vorbewussten Emotionen zum Beispiel im Gesicht oder wie verändert sich die Körperhaltung? Und das einzubeziehen in das therapeutische Arbeiten unterstützt enorm die Fokussierung wirklich auf die Themen des Menschen, der eine Antwort auf eine Lebensfrage sucht. Und da können einfach, also nach meiner Erfahrung, sehr überraschende Zusammenhänge eigentlich auftauchen. Und das Ziel letztendlich des therapeutischen Arbeitens ist immer zu dem, was nicht gepasst hat, in die Imagination zu gehen und sich auszudenken, wie es passen könnte. Oder wie es gepasst hätte. Nicht wie es passen könnte, sondern wie es gepasst hätte. Und wenn man sich eben überlegt, dass man ja nur einen Kopf hat und so von den ganzen Verschaltungen her die gleichen Hirnregionen aktiv sind, ob ich etwas erinnere, ob ich etwas konkret erfahre oder ob ich mir was vorstelle, kann es eben Sinn machen, sich in einem therapeutischen Kontext her was Gutes vorzustellen, wie es gepasst hätte und damit in vielen Situationen auf eine positive Erfahrung sozusagen zurückgreifen kann und nicht in der schwierigen Erfahrung stecken bleibt. Also es ist eine Art zu arbeiten, die sehr auf Heilerwerden ausgerichtet ist. Also nicht auf Wegmachen, aber auf Gesunden. Und es wird das biografisch beleuchtet, was Relevanz hat für ein aktuelles Problem. Also es ist ein sehr exemplarisches Arbeiten und ein Arbeiten mit dem Vertrauen, dass sich dann die Dinge auch von sich aus ordnen. Also es ist es ist einfach nicht direktiv. Also es ist sehr, sehr, sehr offen einfach für den Menschen, der was von sich begreifen und verstehen will. Mhm. Und allein bei dem Begriff begreifen, ja, also da kommt ja die körperliche Dimension schon mit rein.
Ja, also man stellt es sich nicht nur vor, sondern man begreift es auch durch das Erleben dann.
Ja.
Ja.
Mhm. Ja, wenn man es in der Gruppe macht, kann man es eben ganz konkret auch erleben mit Rollenspielern. Aber auch im Einzelnen kann man eben über Imagination oder über Hilfskonstruktionen, ja, also ein Stuhl kann auch was repräsentieren oder mit Decken oder so zu arbeiten, kann man eben auch eine körperliche Erfahrung möglich machen. Mhm. Also wenn man das Gefühl hat, also man braucht eine Unterstützung und dann gibt's halt, dann geht halt ein Stuhl in die Rolle von einer unterstützenden Person. Und erstaunlicherweise funktioniert das. Also wir haben auch Ja, es ist wirklich erstaunlich, weil wir spüren das und wir spüren ja, was hinter uns steht oder was neben uns steht. Und die Menschen, wenn man sie fragt, die wissen ganz genau, wo sie dann wen wie haben wollen oder wo er nicht sein soll. Ja, also es ist faszinierend und es ist eine Art zu arbeiten, die, finde ich, andere therapeutische Verfahren einfach ergänzt und sehr lebendig macht. Und für Menschen, die noch Fragen haben, die schon viel therapeutische Erfahrung haben, ist es auch eine gute Art zu arbeiten, weil es nicht so vorgefertigte Pfade gibt. Hm. Ja, es ist kein manualisiertes Arbeiten.
Es hat mich auch so ein bisschen an Hypnose erinnert. Man hat ja auch die Augen zu und stellt sich dann Sachen vor und arbeitet ja dann mit diesen Bildern, die man dann kreiert.
Ja, aber man muss die Augen nicht zumachen. Man kann. Aber man muss nicht.
Es gibt ja diese eine Übung, wo man die Hand auflegt.
Ja.
Am Rücken.
Ja.
Und dann ist ja, glaube ich, die Person, die hinter einem sitzt, geht dann in die Rolle einer unterstützenden Stützung. Person. Genau. Mhm. Und dann spürt man, wo jetzt diese Hand liegen soll. Mhm. Und das ist auch wieder so was man sich schwierig Leuten erklären kann, dass das funktionieren soll. Woher weiß man denn jetzt, wo denn diese Hand zu liegen hat?
Ja, das sagt einem der Mensch, der die Hand spürt.
Genau, aber der sie spürt, woher weiß man das?
Das ist unser Körper, der uns das sagt. Also das war zum Beispiel eine faszinierende Erfahrung. Bei genau diese Übung wurde mit mir demonstriert, mit Pesso zusammen. Und ich wusste ganz genau, wo die Hand sein musste. Und dann kam auf einmal der Satz, der Vater, den du gebraucht hättest, der hätte dich da und da irgendwie unterstützt. Und dann habe ich gedacht, das passt gut. Ja, also gab Situationen, wo ich einen Vater gebraucht hätte, der mich da anders unterstützt.
Mhm. Der Satz kam, heißt, dir ist der eingefallen.
Den hat dann Albert Pesso einfach gesagt. Der hat gesehen, wie ich reagiere. Und er war einfach extrem erfahren. Mhm. Und er hat es einfach mal versucht. Er hat ihn einfach mal gesagt. Und ich habe gemerkt, er passt.
Mhm.
Ja. Und ja. Also überhaupt eben sich zu trauen, zu spüren und nicht im Kopf zu bleiben, denke ich, ist gerade im therapeutischen Arbeiten ganz wichtig. Und in der Psychoonkologie finde ich es auch hilfreich, denn da geht es ja ganz viel um Angst und auch darum, wieder Sicherheit zu finden auf dieser Erde nach einer lebensverändernden Diagnose und auch ja ein Gespür zu entwickeln für die reale Angst, die ja berechtigt da ist, weil wir haben ja was erlebt und das zu viel oder das, ja, was dann einfach das die Lebensqualität einschränkt an Angst. Also da so einen Weg für sich zu finden. Und auch das geht ja übers Körperliche, über Atmung, über Übungen, ja, über Bewegung, alles Mögliche, was dem Menschen halt da gefällt, aber eben sehr, sehr viel über die Atmung.
Also in der Therapie arbeiten Sie auch viel mit der Atmung?
Ja.
Wie kann man sich das denn jetzt zum Beispiel vorstellen, wenn man jetzt, also Sie haben nicht nur psycho-onkologische Patientinnen, sondern auch...
Also ich habe auch, also Menschen mit Depressionen, mit Angststörungen sind auch zu mir gekommen. Ich habe das, da ich jetzt ja auch schon ein bisschen in Altersteilzeit arbeite, habe ich ein bisschen reduziert und... versuche wirklich schwerpunktmäßig psychoonkologisch zu arbeiten oder auch mit anderen schweren Erkrankungen. Also es kommen sehr viele Menschen mit ALS, mit amyotropher Lateralsklerose zu mir. Also da häufig sogar auch Paare, also der Mensch, der betroffen ist und der Partner oder die Partnerin. Das ist ja ein ganz eigenes Arbeiten. Also wo ist so eine, das ist so eine Mischung aus Therapie und Coaching und Begleitung. Also es ist nochmal anders als eine Psychotherapie in dem Sinne. Nur können natürlich da psychische Störungen manifest werden oder deutlich werden. Ich denke, von daher ist es ganz wichtig, auch eine fundierte psychotherapeutischen Blick da zu haben.
Mhm.
Aber es ist ein anderes Arbeiten, als wenn jemand mit einer zum Beispiel schweren depressiven Episode kommt.
Und das Arbeiten mit dem Atem... Haben Sie das irgendwie so sich selber angeeignet oder gab es da auch eine Ausbildung oder einen Kurs oder?
Nö, aber ich denke, wenn, ich weiß es nicht. Also ich selber habe kein Yoga gemacht, aber es gibt ja ganz, ganz viele Bereiche, in denen wir auf unsere Atmung achten müssen. Und es, ich denke, es fängt schon damit an, dass man guckt, ob wie die Menschen atmen, ob sie die Luft anhalten, ob ihnen der Atem stockt, ob sie ganz eng sind. Und ich versuche eigentlich gerne, kleine Körperübungen einzubauen. A, weil es lockert und weil es auch irgendwie ein bisschen ein leichteres Element so mit in den Therapieraum bringt. Und meinen Körper habe ich ja immer dabei. Und es gibt ja mittlerweile auch sehr, sehr viele Angebote, genau dazu zu gucken, also wie ich atme oder bestimmte Bewegungen zu machen oder so, um sich zu entspannen oder um eine Angst runterzufahren. Also weiß ich nicht, zu schnauben wie ein Pferd, kann man mal ausprobieren. Also das löst enorm viel Spannung, auch im Wangenbereich. Und viele, viele Übungen, die ich den Patienten anbiete, kennen Chorsänger auf jeden Fall. Also es sind meistens Körperübungen, die das Zwerchfell lockern. Und wenn das klemmt, dann atmen wir nicht gut und dann ist unser Vagus auch mit eingeklemmt und der ganze Mensch nicht so präsent. Und das sind alles so, also ich finde es immer wichtig, auch was mit an die Hand zu geben, was die Menschen so für sich auch machen können. Und es gibt ja einfach auch nette kleine Atemübungen. Also, dass man einfach zum Beispiel schaut, dass man länger ausatmet als einatmet. Also bei mir fängt schon an, und ich denke, das ist mit Pesso, dass ich jeden frage, ob er da, wo er sitzt, gut sitzt und was er braucht. Und mittlerweile kommen meine Patientinnen und Patienten und holen sich schon ihre Decke und ihr Kissen und dies und jenes und machen sich's dann gut. Und ich denke, das ist vielleicht auch so eine Pesso-Idee, eben so zu schauen, immer wieder, dass ich es mir gut machen kann, dass ich es mir passend machen darf. Und damit fängt schon Therapie an. Das ist schon für viele ein ganz großer Überraschungsmoment, dass sie das bequem haben dürfen und dass es in Ordnung ist, die Füße hochzulegen zum Beispiel.
Und die Psycho-Onkologie, an welchem Punkt ist die in Ihr Leben getreten?
Konkret? Naja, ich denke, das hat sich natürlich durch den palliativmedizinischen Hintergrund ist das einfach sehr nahe. Also die Psycho-Onkologie und die Palliativmedizin sind eigentlich ziemlich gleich alt. Und ich habe schon zu Akademiezeiten mal ein Wochenende so eine Fachtagung zu Psycho-Onkologie und Palliativmedizin organisiert und haben versucht, da einen Dialog zu entwickeln, weil ja doch einfach auch Psychologen und soziale Arbeit ein wichtiger Bestandteil in der Palliativmedizin sind. Und ja, Psycho-Onkologie ist letztendlich noch weniger etabliert. Also da kann man keine Zusatzbezeichnung machen. Da gibt es nur die Möglichkeit, ein Zertifikat zu erwerben, was von der Deutschen Krebsgesellschaft vorgegeben ist. Also, und das ist eben auch ein 140-Stunden-Kurs mit Praktikum und auch einer Fallbeschreibung, einer Begleitung, die man gemacht hat. Also ist schon auch umfänglich, aber in dem Sinne jetzt noch nicht irgendwo eingebunden in irgendeine Berufsordnung, was ein bisschen eigenwillig ist, denn alle Tumorzentren müssen Psycho-Onkologie anbieten. Also da muss es Menschen geben, die psycho-onkologisch betreuen und Gespräche entsprechend anbieten. Also da gibt's auch noch viel zu tun. Aber ich denke, das liegt eben daran, dass ich mich mit Palliativmedizin und im Rahmen der Palliativmedizin auch eben mit der Unit of Care, also sozusagen mit der, kümmert sich ja in der Palliativmedizin nicht nur alleine um den Patienten, der krank ist, sondern eben um all die Menschen, die dazugehören, und versucht, das im Kontext zu sehen. Und das ist ja in der Psycho-Onkologie auch ein wichtiger Punkt, zu schauen, wie ist der Mensch eingebettet, der so erkrankt, weil die anderen drumherum ja auch einfach sehr betroffen sind. Und ja, von daher war das irgendwie für mich eine logische Entwicklung, das mit einzubeziehen. Und die Kolleginnen und Kollegen so von den Palliativstationen schicken wir dann auch so den einen oder anderen Angehörigen zum Beispiel, wenn es gerade irgendwie sehr schwierige Situationen sind und es zusätzlich Unterstützung braucht. Und ich habe auch schon spezialisierte ambulante Palliativteams unterstützt, die mich dann anrufen, wenn es irgendwie auch eine sehr hackelige Situation irgendwo vor Ort gibt. Und dann darf ich dazukommen und mit unterstützen.
Ja, genau. Ich hatte nämlich noch eine Sache gesehen. Live Painting steht hier. Was ist das?
Ja, das war Live Painting. Das war eben also ein erster Schritt, auch mir ja irgendwie Kompetenzen anzueignen, die über das sehr Rationale und Intellektuelle hinausgehen. Und Live Painting hat beschreibt eigentlich eine Art und Weise, es ist nicht Kunsttherapie, aber es geht drum, dem, was in einem lebendig ist, Ausdruck zu geben. In Form, Farbe und Bewegung. Also es geht nicht drum, Kunst zu schaffen, aber durch kreative Prozesse einfach nochmal neue Impulse zu bekommen oder auch mit Menschen zusammen Impulse oder Punkte zu finden, die irgendwie wesentlich sind und die wir vielleicht erstmal nicht so in Worte fassen könnten. Also viele meiner Patienten mögen das nicht so gerne, aber es kommt immer wieder vor, dass Menschen auch bei mir, wenn es um ein schwieriges Thema geht, Ölkreiden bekommen und dann in Form, Farbe und Bewegung gehen und auf diese Weise dann einen Zugang finden zu den Emotionen, die da sind und auch zu ihren Ressourcen. Oder auf einmal auch Ideen entwickeln, wie sie mit einer Situation, in der sie so feststecken, umgehen können. Also ich habe zum Beispiel eine Patientin gehabt, die immer wieder heimgeholt wurde von einer Sterbeszene. Und dann hat sie das Ganze gemalt auf einer Bühne. Und das Ergebnis war dann, eine Bühne hat einen Vorhang. Und dann weiß sie jetzt, dass sie in bestimmten Situationen auch einen Vorhang vorziehen kann. Also ja, solche Dinge können dann irgendwie auftauchen. Und das ist dann auch völlig egal, ob das was Abstraktes ist oder ob das was Konkretes ist oder ob es ein Teil ist, geschrieben oder so. Und was ja auch ein relativ normales therapeutisches, also eingebundenes Verfahren ist zum Beispiel ja Lebenslinien zu legen oder auch aufzumalen und dann mit Symbolen zu verbinden oder so, um mal so zu gucken, ja, wie ist mein Leben bisher verlaufen. Also dass das Ganze einfach ein Stück anschaulich wird. Und wenn man sich überlegt, dass Kinder einfach gerne malen, also in Form, Farbe und Bewegung gehen und sich damit auch irgendwie was erschließen, finde ich das eine ganz schöne Möglichkeit.
Und die Arbeit als Notärztin, hatten Sie die schon abgelegt, bevor diese Akademie gegründet wurde?
Ich habe dann nicht mehr als Notärztin gearbeitet. Ich hätte doch gar keine Zeit mehr gehabt. Ich habe dann ja noch Medical Education parallel in Bern studiert, weil ich ja keine Pädagogin war und irgendwie auch das
in Bern.
In Bern einfach auch wissen wollte, wie entwickelt man Curricula, wie macht man Feedbackbögen, wie konzipiert man ein Curriculum, also all solche Sachen. Also das wollte ich dann schon wissen. Und Palliativmedizin ist ja multiprofessionell. Und in Bern gab es eben einen Master für Medical Education, der auch multiprofessionell von den Teilnehmenden war. Also da waren Physiotherapeuten, Pflegende, Ärzte, viele, viele Deutsche.
Das war dann als Fernstudium, oder?
Nee, ich bin da immer wieder hingefahren. Also gab immer so Wochenblocks und dann Fernstudium, also dann Arbeit zu Hause.
Ja. Ich sehe schon, da gibt's einiges im Lebenslauf, was nicht auf der Webseite steht.
Ja. Ja, passt ja auch nicht alles hin und es würde vielleicht auch ein bisschen erschlagen, wenn es zu viel ist.
Gibt's denn noch mehr Sachen?
Spannende.
Oder auch wichtige?
Ja, vielleicht. Also, was mir ganz großen Spaß gemacht hat, als ich die Akademie geleitet habe, waren zwei Kurse, die wir gemacht haben mit Kolleginnen und Kollegen aus Harvard. Also wir haben mit der Idee eben was anzubieten, um alle, die unterrichten in Palliativmedizin, im Vorfeld zu schulen beziehungsweise auch zu befähigen und Anregungen zu geben. Und das haben wir, da hat es zweimal Kurse gegeben mit für 70 Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland. Und das war sehr schön und sehr spannend, weil wir erstmal sozusagen eine Faculty gebildet haben. Also das heißt, es gab erstmal eine Einführung für die Kleingruppen geleitet haben. Und dann kamen die Schulung mitmachen wollten und auf diese Weise. Und dann hatten wir auch noch Studierende mit dabei. Und die Idee war dann wirklich, dass man die unterschiedlichen Settings hat. Also wie unterrichte ich 1:1, wie unterrichte ich eine Kleingruppe, wie mache ich so ein Parcours, wo ich irgendwie Skills prüfen kann. Also alles diese OSCEs und solche Sachen. Und das haben wir da alles miteinander erprobt. Und wir hatten auf diese Weise eben auch ein großes Auditorium. Also wir haben dann auch so geübt, geguckt, wie strukturieren wir so eine Vorlesung oder welche Themen gehören in eine Vorlesung, was gehört in die kleinere Gruppe und so weiter. Also, und das waren dann intensive 8 Tage auf der Fraueninsel. Hm. Das hat großen Spaß gemacht.
Und das war auch Ihre Idee?
Ja. Also es gibt diesen Kurs in Harvard und ich hatte die Idee, dass wir ihn hier rüberholen. Und so wie er in Harvard gelehrt wird, also wir mussten es ja irgendwie adaptieren auf den deutschsprachigen und hiesigen Kontext und auch das, was hier möglich ist. Und und das habe ich dann zusammen mit der Susan Block dann gemacht, also in Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus Harvard.
Mhm. Aber das war dann sozusagen nur zweimalig?
Ja.
Und dann nicht mehr?
Ja, weil da haben wir eben auch Fördermittel für gebraucht. Und dann war auch der Bedarf einfach nicht mehr so da, weil es dann auf einmal viel mehr Lehrstühle für Palliativmedizin gab. Und das war für den frühen Anfang. Das war 2006 und 2008.
Mhm. Ja. Hatten Sie jemals das Gefühl oder irgendwie damit gehadert, nicht mehr so klinisch tätig zu sein?
Als ich die Akademie geleitet habe? Nein. Hatte ich nicht, weil die Klinik kam ja zu uns. Also und ein Großteil der Seminare sind ja Fallseminare. Also das heißt, die Patienten kommen in der Erzählung der Menschen, die den Kurs machen, in die Räume. Und die Kolleginnen und Kollegen oder die Menschen, die in die Kurse kommen, sind ja eben auch, also das sind ja auch Gegenüber. Die sich was holen möchten. Also von daher war das ja mit sehr viel Menschenkontakt verbunden. Ich habe aber dann es auch sehr genossen, wieder zurück in die Klinik zu gehen und nochmal wirklich direkt als Ärztin zu arbeiten.
In der Psychiatrie dann?
Ja, habe ich sehr genossen. Und also ich würde mal sagen, jetzt meine kleine psychotherapeutische Praxis ist mein großes Glück. Also ich arbeite unglaublich gerne. Und das Schöne ist ja auch, dass ich es mir einteilen kann, dass es auch nicht unbedingt ein Alterslimit gibt. Lebenserfahrung nicht schadet. Ich denke, das Entscheidende ist eigentlich schon die Freude an der Arbeit. Aber ich habe auch das Gefühl, dass alles, was ich so vorher gemacht habe, eigentlich so einfließt. Also ich habe auch so die ein oder andere Führungskraft, die zu mir kommt und in einer schwierigen Situation mit mir arbeitet und auch immer wieder mal kommt. Also von daher scheint da irgendwas zu stimmen und zu passen.
Ich hatte gerade noch irgendeine Frage im Kopf. Wie alt waren Sie denn, als Sie diese Facharztausbildung in der Psychiatrie gestartet hatten?
52.
Also, angenommen, es würde jetzt jemand zuhören, der ungefähr so alt ist und der sich überlegt oder die sich überlegt, nochmal das Fachgebiet zu wechseln. Was würden Sie der Person?
Ja, unbedingt machen. Also ich denke, es kommt natürlich immer darauf an, welches Fach es ist. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal in die Chirurgie gegangen wäre. ich denke, es gibt da schon Bereiche in der Medizin, wo ich einfach ganz körperlich ganz anders da sein muss. Aber in der Psychiatrie war es absolut passend und schön für mich. Und es war auch so erfrischend für mich, mit jungen Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten und beglückend zu erfahren, dass sie auch mit einem gerne zusammengearbeitet haben und sich auch gerne ausgetauscht haben. Und ja, und für mich war das wirklich auch wirklich wichtig, ja, zu sehen, mit welcher Kompetenz und aber auch mit welcher Klarheit die nach 8 Stunden gehen konnten und nicht noch Überstunden gemacht haben. Also das war auch eine sehr wichtige Erfahrung. Und was ich da vielleicht, also eine Erfahrung, wo ich baden gegangen bin ein Stück weit, ist, dass ich gedacht habe, wenn ich schon so alt bin und so erfahren bin, dann muss ich das alles ganz konfliktfrei hinkriegen. Mein Supervisor, dem ich das später mal erzählt habe, der hat sich absolut kaputt gelacht und hat gesagt, wenn sie mit so viel Lebenserfahrung und auch fachlicher Erfahrung nochmal in was Neues gehen, müssen Konflikte auftauchen, weil sie sind ja nicht jemand, der mit 25 oder mit 24 jetzt in den Beruf startet. Und von daher gibt's einfach Spannungen. Allein dadurch, durch die Tatsache, dass sie manches einfach schon wissen und manches eben nicht wissen. Und das ist nicht immer so transparent. Ja, von daher lässt sich das gar nicht verhindern. Also ich denke, das war ein Trugschluss von mir.
Mhm. Wo sehen Sie denn den ärztlichen Beruf in 10 bis 15 Jahren?
Oh, ehrlich gesagt schwitze ich mit allen, die jetzt starten oder jung im Beruf sind, schwitze ich ein Stück mit. Und ich habe das Gefühl, dass es, also als ich angefangen habe, hatten wir so unsere eigenen Schwierigkeiten mit AIP, schlecht bezahlt und so weiter. Aber ich habe den Eindruck, dass der Arbeitsdruck noch mal höher ist, als er bei uns war. Obwohl wir auch so lange Dienste hatten, also ich habe noch 36-Stunden-Dienste gemacht, aber ich habe den Eindruck, dass so das, was so pro Zeiteinheit von den jungen Kolleginnen und Kollegen verlangt wird, nicht wirklich fair ist. Also da hoffe ich einfach, dass sich da nochmal radikal was ändert. Und ich denke auch das Thema, gerade weil ja auch jetzt so viele Frauen, also die Medizin wird ja immer weiblicher. Ich denke, das Thema Kinder, Kinderbetreuung, Teilzeit, da braucht es nochmal ein wirkliches Umdenken. Und ich denke, wir müssen auch nochmal sehr, sehr gut gucken, was eigentlich die Patienten brauchen. Also diese Ideen, dass man eben Abläufe optimiert, indem man denkt, dass es egal ist, welcher Arzt an der Stelle steht, ich denke, das wird sich einfach nicht halten lassen. Die Menschen wollen wirklich Ansprechpartner. Hm. Und ich denke, wenn es wirklich in irgendeiner Form auch einen Raum und eine Unterstützung genau dafür gibt, dass man sich menschlich einbringen kann, dann wird es auch nicht in so viel Burnout münden. Also denn ja, also ich wünsche mir das schwer. dass sich die Situation verbessert. Mhm. Und ich denke, die hat sich nicht wirklich verbessert.
Ja. Haben Sie irgendeine Buchempfehlung? Ich habe gesehen, auf der Webseite stehen ja schon so ein paar Sachen. Und eben haben Sie von dieser Pesso, von diesem kleinen Büchlein über Pessotherapie erzählt.
Ach so, ja, es ist, also wenn man eine Idee bekommen will, worum es in der Pesso-Arbeit geht, das gibt ein kleines Büchlein, das heißt Pesso für alle. Es ist ein bisschen plakativ, aber ich denke, das beschreibt es eigentlich ganz schön. Und es ist eben auch es ist gedacht für Menschen, die sich dafür interessieren und die sich eben überlegen, ob das eine Arbeit ist für sie, mit der sie irgendwas für sich ergründen wollen. Ist das, denke ich, ein guter Zugang. Und ich denke aber auch für Menschen, die mit Menschen arbeiten, ist es, glaube ich, ganz spannend, das zu lesen, weil es nochmal so ein Stückchen auch so deutlich macht, ja, was uns alles eigentlich auch beeinflusst dann als Erwachsene. Also von Bindungstheorie bis Traumata. Also es hat da alles irgendwie einen sehr luftigen Platz.
Und so generelle Empfehlungen?
Also, ich lese gerade total begeistert ein Buch von einem Psychologen und Coach hier aus München, Herrn Eidenschink. Es gibt keine Narzissten, nur Menschen in narzisstischer Not. Extrem erhellend, super gut. Es hat nur 100 Seiten und ich finde es enorm hilfreich, weil wir ja gerade, also ich glaube, wir sind von vielen Menschen in narzisstischen Hütten umgeben. Und ich finde, er erklärte einfach total schön, wie wir da auch Dinge befördern, dass sich Narzisstisches irgendwie so ausbreiten kann. Und ich denke, das beobachten wir ja gerade in der Politik, in Führungspositionen, in ganz, ganz vielen Bereichen. Und gleichzeitig ist so der Begriff des Narzissten sehr abwertend und und irgendwie auch wie so eine Floskel geworden. Von daher finde ich diese Idee mit der narzisstischen Not sehr schön. Und es ist jetzt nicht so, dass er irgendwas hübsch redet oder so, sondern es gibt schon auch klare Unterstützung. Ja, wie gehe ich damit um, wenn mir das begegnet, die narzisstische Not? Wie kann ich damit auch für mich hilfreich umgehen? Ja, also das ist ein Buch, was ich gerade sehr spannend finde. Dann finde ich, gibt es ein ganz tolles Buch, was nochmal ganz anders auf das Thema Trauer guckt. Ich finde, und zwar heißt das Resilient Grieving. Das ist von einer, ich glaube, sie heißt Hone. A, irgendwie der Vorname ist mit A und dann Hone. H-O-N-E. Und die, also über resilientes Trauern. Und die kommt aus der Wellbeing-Forschung und und guckt das Thema Trauer einfach auf eine sehr erfrischende und ich finde sehr unterstützende Weise an. Also es ist nicht so betulich oder es nicht, geht nicht um griechischen Tanz. Und das finde ich sehr hilfreich.
Also sowohl für Betroffene als auch für TherapeutInnen?
Ja. Und ich denke, also nicht nur Betroffene, also ich denke für Betroffene, ich glaube einfach für Menschen, die Menschen in Trauer begegnen. Mhm. Aber vielleicht auch für Menschen, ich denke nicht in der direkten Verlusterfahrung, aber wenn man so Dinge nochmal einordnen will oder so, denke ich, ist das ein spannendes Buch. Also die Frau Hohn, die das geschrieben hat, hat eben selber auch einen schweren Verlust erlitten. Die hat eine Tochter verloren und hatte aber eben auch noch weitere Kinder zu Hause. Und die sagt eben, wie kriege ich das jetzt hin mit dem Trauern und halte aber hier die Familie aufrecht. Und sie hat einfach einen ganz erfrischenden Blick auf die ganze Forschung auch im Bereich Trauer. Also gefällt mir einfach sehr gut. Und nachdem jetzt ja auch die anhaltende Trauerstörung sogar eine ICD-11-Diagnose ist, gehört es vielleicht auch so ein Stück weit mit in die Medizin, da so eine Idee zu haben, wie man damit gut umgehen kann und wie man vor allen Dingen eben trauerentfaltend unterstützen kann.
Ja.
Das wäre was.
Sonst, wenn Ihnen später noch was einfällt, können Sie mir das einfach...
Ja, es gibt noch ein ganz entzückendes Büchlein, was ich ganz toll finde. Das heißt, mein Englisch ist nicht so elegant, A Little Drop of Courage, also ein kleiner Tropfen Mut. Leider gibt es da keine Übersetzung. Und da geht es darum, sich selbst zu unterstützen über Freundlichkeit und also Gentleness und Self-Compassion. Und das ist so in meiner Arbeit auch der Schlüssel für alles geworden. Also wie kann ich wirklich Mitgefühl mit mir selber haben, ohne dass es jetzt irgendwie esoterisch wird. Und ich glaube, dass das ein ganz, also etwas wirklich ist, was uns Menschen tragen kann, auch in sehr aufreibenden Berufen, dass wir da nicht uns in unserem Selbstanspruch verlieren und daran scheitern. Also das ist ein entzückendes kleines Büchlein. Und in dem Zusammenhang gibt es noch ein anderes Buch, was ich sehr schätze. Also für die, die sich irgendwie auch für Therapie interessieren. Das heißt Anchored, also verankert. Und das ist von Deb Dana. Und bitte, bitte nicht die Übersetzung nehmen, die deutsche. Die ist leider voller Fehler und hat auch nicht die Poesie. Und die bringt autonomes Nervensystem, physiologische Reaktionen auf Stress zusammen mit Achtsamkeitspraxis, aber wirklich klasse. Also wenn man da irgendwie Interesse hat, glaube ich, ist das ein sehr ansprechendes und mich auch gerade sehr inspirierendes Buch.
Okay, wenn jetzt jemand sich für die Pessotherapie interessiert, entweder als Ausbildungsoption oder als Selbsterfahrung, können Sie da irgendwo ein Institut oder KollegInnen empfehlen?
Also es gibt eine Gesellschaft und da kann man, also das kann man, man kann das googeln. Also es gibt in Osnabrück ein Institut, die Kurse anbieten. Ich denke hier in München an der Quirinus Akademie gibt es auch weiter die Weiterbildung für Pessotherapie. Und es ist gar nicht so leicht. Also ich denke, man muss so ein bisschen rumgucken. Es gibt verschiedene Pessotherapeuten, die eben so Selbsterfahrung in der Gruppe anbieten. Hier in München gibt es den Leonhard Schrenker, der hat auch ein Buch geschrieben zur Pessotherapie, wenn einen das interessiert, im Belz Verlag. Ansonsten kann man auch einfach mal im Dr. Google befragen. Also es gibt viele, viele Aufsätze, Artikel, die gut sind und die man, also wo man einfach so einen Eindruck gewinnen kann, was Pessotherapie bedeutet. Es gibt auch immer einen kleinen Kongress, glaube ich, in Süddeutschland. Therapeuten sind ein eigenes Völkchen. Und ich denke, das verändert sich auch immer ständig, ja, oder entwickelt sich weiter. Also die Art und Weise, wie Pesso und seine Frau unterrichtet haben vor 20 Jahren, war eine andere als dann jetzt in den 2000er Jahren. Und von daher gibt es da auch so ein bisschen unterschiedliche Schattierungen. Und wie gesagt, es gibt dieses Institut in Osnabrück. Dahin hat der Pesso selber, der Albert Pesso, sozusagen seinen Segen gegeben für die Weiterbildung. Aber das ist gibt an den verschiedensten Orten in Deutschland Kursangebote, aber die kann ich jetzt nicht so aufzählen.
Ich habe sie ja tatsächlich über eine Webseite entdeckt, wo nur Pessotherapeuten in ganz Deutschland gelistet sind.
Ja, also ich denke, darüber kommt man auf jeden Fall weiter.
Ja, okay. Gibt's noch irgendwas, was Sie dem ganzen Gespräch anfügen wollen würden?
Also ich habe nie bereut, dass ich Ärztin geworden bin. Nie. In keiner auch verworrenen Situation. Also von daher finde ich das irgendwie auch sehr, sehr schön, dass es diesen Podcast gibt, der ja auch die Idee hat, Menschen, die sich für diesen Bereich interessieren oder in diesem Bereich tätig sind, zu ermutigen. Und ich glaube, wir können uns gar nicht genug kollegial ermutigen und auch feste zusammenhalten irgendwie und schauen, dass die Moral oben bleibt. Und es ist einfach so, so vielfältig, was wir machen können. Und was ich irgendwie auch gemacht habe. Und ja, das vielleicht, dass ich es nie bereut habe.
Danke für das schöne Gespräch. Es war sehr ruhig und inspirierend. Danke.
Gerne.